Die kurzfristigen Wirkungen einer Technologie werden meistens überschätzt, führt zu einem Hype. Und die langfristigen Wirkungen einer neuen Technologie werden meistens unterschätzt. Und das gilt bei KI umso mehr, weil KI ist ja kein neues IT-System. KI entwickelt sich ja durch die Interaktion mit uns Menschen permanent weiter. Ohne die Interaktion und den Lernprozess kann KI ja nicht besser werden und das Potenzial entfalten. Das vergessen die meisten Menschen.
Schön, dass Sie dabei sind bei Der Moment, dem Podcast der DUB Unternehmermedien über das Ergreifen von Chancen. Wir sprechen über Mut und Lust auf Veränderung und es gilt bei uns die Prämisse, Innovationen verlaufen nicht linear, Menschen entwickeln sich nicht linear, es gibt diese Momente, die alles verändern. Dieser Podcast nähert sich dem Kern von Innovation eben genau über diese Hintertreppe. Wir sprechen mit Prominenten, mit Größen der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft über ihre Momente, wie sie da gehandelt haben, wie sie sich vielleicht auch darauf vorbereiten und sie können von deren Erfahrungen profitieren. Seien Sie gespannt auf die nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Die Olympischen Spiele waren insgesamt betrachtet ein großes Fest, aber für die Deutschen war es eher ernüchternd, zumindest der Blick auf den Medaillenspiegel. Viele diskutierten nachher über Leistungsbereitschaft, ob wir gerade beim Sport, aber auch insgesamt in der Gesellschaft eher den schnellen Erfolg suchen, anstatt uns richtig reinzuknien und vielleicht auch deshalb an Traction verlieren. Darüber sprechen wir mit jemandem, der nicht nur über Sport sehr viel reden kann, denn er war Olympiasieger, die Rede ist von Michael Groß, sondern auch den Bezug zum Business sehr gut darstellen kann, denn er ist Change-Berater, er ist Honorarprofessor an der Goethe-Uni in Frankfurt und kennt sich insofern sehr, sehr gut aus mit allen Generationen. Er ist selbst gerade 60 geworden und hat auch dazu viel zu sagen, wie man mit Arbeitskräften in dieser Altersliga umgehen kann und sollte. Aber natürlich, wie gesagt, auch insgesamt zum Thema Transformation. Und wir sprechen natürlich auch sehr viel über KI in den nächsten rund 30 Minuten. Michael Groß, ich grüße Sie. Danke für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Grüße zurück.
Wie haben Sie gerade auch das Thema Schwimmen wahrgenommen während der Spiele? Ich meine, da gab es aus deutscher Sicht einen historischen Rekord mit Gold. Es gab aus französischer Sicht einen 22-Jährigen, der durch seine Siege ein Land hinter sich bringt und plötzlich bekannter ist als der Fußballer Kylian Mbappé. Also Schwimmen rockt im Moment wieder, oder?
Also Schwimmen ist ja schon immer eine olympische Kernsportart und glücklicherweise auch in Deutschland wieder einen Fortschritt gemacht. Der Fortschritt insgesamt hat mich aber, ich war ja auch nur am Fernseher sitzend, der Fortschritt hat mich auf der technischen Seite eben auch beeindruckt. Die dauert, jetzt geht das ein bisschen ins Detail, aber die Unterwassertechnik, die Start- und Wendetechnik, da wird ein Evolutionssprung gemacht. Auch denkt man sich, Schwimmen, ja, man schwimmt immer hin und her und fertig. Da gibt es auch extreme Technologiesprünge, die wirklich einen Unterschied machen. Und da beispielsweise habe ich schon mitbekommen, haben viele gesagt, okay, was zum Beispiel der Léon Marchand, das ist der französische vierfache Olympiasieger aus Paris, was er gezeigt hat, ist wirklich ein neuer technologischer Sprung. Und jetzt sind alle gefordert, da hinterherzukommen und diesen technologischen Sprung eben nachzuvollziehen. Was bedeutet das für mich, um eben Schritt zu halten? Also da hat sich wieder gezeigt, Stillstand ist Rückschritt. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, weil für mich das Thema schon immer lebenslang wichtig ist, dann dementsprechend auch das deutlich zu machen, dass dieses permanente Weiterentwickeln, dass das auch sehr, sehr viel Spaß machen kann, immer wieder neu zu gucken, was kann ich machen, was geht noch und vielleicht auch mal einen Schritt zur Seite zu machen, auch mal einen Schritt zurück zu machen. Und das ist für mich so im Leben eigentlich sehr inspirierend.
Glauben Sie, dass Deutschland in 4, 8, 12 Jahren in der Breite aller Sportarten beim Medaillenspiegel nochmal in so Richtung Top 5 kommt, nach doch dieser Negativserie jetzt? Und ist das, ich sag mal, von der Regierung mit Geld und zwei, drei anderen Maßnahmen überhaupt zu machen oder haben wir ein gesellschaftliches Thema da?
Oh, das ist eine Frage, da könnten wir uns jetzt Z10 Podcast-Folgen drüber unterhalten. Also letztlich ist das ein Thema, also Top 5 ist zurzeit Lichtjahre weg, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich anguckt, wer in Deutschland die Medaillen gewonnen hat, jetzt in Paris, dann sind das auch Profis. Reiter sind Profis, Triathleten sind Profis oder Familienbetriebe, die also vor Ort eine Infrastruktur haben und ein Umfeld, wo sie quasi einfach isoliert ihr Ding machen. Also das ist sehr stark im Fokus aktuell in Deutschland und nicht das Gesamtsystem, was sehr dysfunktional ist, muss man leider so sagen. Und wenn man wirklich, um versuchen, diese Antwort jetzt kurz zu fassen, wenn man wirklich in Deutschland wieder Richtung Top 5, wo wir ja mal waren, in der Welt, in den Nationen, wir reden jetzt über Sommerolympische Spiele, dann geht es nur über eine wirklich radikale Strukturreform und auch dementsprechend an der Basis ein radikales Umdenken, was das Thema Sport anbetrifft, weil ich habe selbst erlebt bei Grundschulbesuchen, da können Kinder, sagt mir jetzt die Grundschullehrerin, wenn sie in die zweite Klasse kommen, die können weder schwimmen, die können keinen Purzelbaum, Hampelmann, und das sind die Grundkoordinationstätigkeiten. Und wenn man das schon nicht kann, wie soll dann das nächste kommen? Ja, also insofern, da gibt es einiges zu tun.
Wie bewerten Sie aber das Thema Leistungsbereitschaft im Hinblick darauf, dass wir ja eigentlich, so sagen zumindest viele, auf dem Weg sind zur Erfolgsgesellschaft? Also eher, naja, ich hole mir ein TikTok, auf TikTok 1 Million Reichweite mit einem schnellen Video. Das ist mir mehr wert, als eigentlich durch Sport ganz, ganz lange, ganz harte Leistung zu erbringen.
Jetzt ist es auch eine Leistung, auf TikTok 1 Million Views zu bekommen. Es ist nicht so, dass es keine Leistung sei. Sie spielen sicherlich darauf an, dass so die klassischen Leistungskategorien ein bisschen vermeintlicherweise unter die Räder geraten. Und ich darf daran erinnern, dass das, was die Sportler machen, bei Olympia, als auch im Fußball etc., ja, Leistung aus drei Elementen besteht. Einmal das Talent. Ja. Talent ist aber nichts anderes als das, wir einen leichteren Zugang zu bestimmten Tätigkeiten haben. Ja. Dann kommt das Wissen dazu, das Handwerk, um dieses Talent auszubauen. Also das fällt nicht vom Himmel. Sie müssen das Handwerk beherrschen. Und der dritte Punkt ist, das ist ein fortlaufender Prozess. Also wenn Sie bei Olympia auf dem Startblock stehen, in der Bundesliga auf dem Feld stehen, wenn Sie auch im Wettbewerb in der Wirtschaft Leistung bringen, dann brauchen Sie auch den Willen. Das heißt, die Durchsetzungskraft, das Durchhaltevermögen etc. Und diese drei Komponente, Talent, das Handwerk, das Wissen und den Willen, die machen dann wirklich Top-Performance aus. Das kann ich aus, nicht nur aus dem Sport, habe ich natürlich die Erfahrung gesammelt als Olympiasieger, sondern auch in der Wirtschaft. Man muss halt am Ball bleiben. Und vielleicht eine Zahl dazu zum Abschluss für die Einstiegsfrage. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, die hat sich damit beschäftigt, wie entsteht denn Höchstleistung? Und der gemeinsame Nenner, ob im Sport, in Kultur, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, ist üben, üben, üben. 10.000 Stunden üben. Ja, also ohne Übung, Übung macht den Meister. Und ohne dieses Wissen fortbilden, Handwerk fortbilden, und das spielt ja gerade in unserer Zeit gerade eine riesige Rolle in Zeiten der digitalen Transformation, im KI-Zeitalter, was jetzt anbricht, ist das Thema Weiterentwicklung, extrem wichtig.
Da steckte schon ganz viel drin. Einige Punkte nehme ich nachher auf jeden Fall auch nochmal auf. Aber wie sehen Sie denn in Ihrer, naja, Rolle? Sie sind ja auch an der Frankfurter Uni noch und auch als Honorarprofessor tätig. Also Sie haben auch viel mit Studierenden zu tun, seit langer Zeit sozusagen. Aber natürlich, wie gesagt, auch im Business. Ich weiß, Pauschalaussagen sind sehr schwierig, wenn nicht verboten. Aber sehen Sie tatsächlich diese Leistungsbereitschaft, den Wille zum Erfolg noch so, wie er hierzulande vor 10, 20 Jahren war? Ich frage das natürlich deshalb, weil viele Hörerinnen und Hörer sagen mir immer, das ist nicht mehr so.
Also es hat eine kleine Verschiebung gegeben. Ich gebe mal zwei Beispiele. Ich mache bei meinen Studierenden immer am Anfang eine Umfrage, ja, online gestützt. Ich mache ja das Thema Organisation und Führung im digitalen Zeitalter. Also würde ich ganz gern von meinen Studierenden wissen, wer möchte denn hier Führungskraft werden? Ja, wäre naheliegend, wenn man in so eine Vorlesung und Seminar geht, Übungen macht, dass man sich auch für dieses Thema interessiert. Und da hat die Quote ganz klar abgenommen in den letzten 10 Jahren. Das heißt, wenige junge Leute wollen Führungskraft werden und man nimmt sich wirklich vor, als Führungskraft auch aktiv zu sein. Das hat abgenommen. Was ein bisschen eine Verschiebung da ist, wenn man die gaußsche Normalverteilung nimmt, die in jeder sozialen Gruppe vorhanden ist, da gibt es die sogenannten Early Adapters, die voranmarschieren und die einfach wissen wollen, was Neues erfahren wollen und auch die Leistungsträger sind. Und dann gibt es halt die große, breite Masse und dann gibt es diejenigen, die irgendwie nicht in die Gänge kommen. Und da ist dieses bisschen dünner geworden. Also ich würde mal sagen, so 10, 15% Jetzt beispielsweise bei meinen Studierenden sind diejenigen, die wirklich Gas geben wollen, die wirklich mich auch herausfordern, ja, mit denen ich dann auch Masterarbeiten umsetze, Studien umsetze. Und insofern, die Menschen gibt es noch, ja, absolut. Sie sind sicherlich ein bisschen rarer geworden.
Nun kann man in gerade größeren Companies ja auch Karriere als Führungskraft machen, aber auch, ich sag mal, im Expertenstatus. Also ich glaube, dieses Wort hat sich ja auch durchgesetzt. Sie sind ja auch Change-Berater. Also auch, das ist ja Ihr Hauptjob eigentlich inzwischen. Dazu kommen wir gleich nochmal zur Historie. Aber jetzt nochmal ganz konkret. Wenn junge Menschen, die Studierenden, mit denen sie da tagtäglich oder sehr oft auch zu tun haben, sagen, ich will gar nicht jetzt in meinem Leben ständig Menschen als Direct Report sozusagen führen, sondern eigentlich Projekte managen und in solchen sozusagen Systemen eigentlich groß werden. Gibt es dafür genug? Ist das eigentlich wirklich auch ein Trend zu sagen, du machst als Expertin oder Experte Karriere, nicht zwingend als klassische Führungskraft?
Also diesen Expertentrack, den gibt es mittlerweile in vielen, vielen Branchen, nicht nur klassischerweise, beispielsweise in der IT-Branche, wo das ja eigentlich schon immer so war. Die Experten, die quasi auch zum Teil außerhalb der klassischen Hierarchie eben beispielsweise Technologien weiterentwickeln. Und das gibt es mittlerweile in vielen anderen Branchen auch, einfach dadurch, dass es eben auch Projektorganisationen gibt. Es gibt die klassische Linienorganisation, es gibt Projektorganisationen. Das nennt man ja laterale Führung, also Führung ohne disziplinarische Verantwortung, was eben Experten auch können. Und diese Parallelität, die gibt es immer häufiger. Und das ist auch das, was ich beispielsweise nicht nur unterrichte, sondern auch in Unternehmen forciere. Die Herausforderung ist, das parallel zu steuern und zu organisieren. Sie können als Führungskraft beispielsweise ganz klassisch hierarchisch führen, als Teamleiter, Abteilungsleiter, können dann in Projektsetups, in Projektumfeldern eine ganz andere Rolle spielen, ja, wo dann Experten und Projektleiter aktiv sind und sie sind Teil eines Teams. Also insofern, das ist beispielsweise etwas, was heutzutage ein Standard wird, dass sie als Führungskraft immer seltener ganz klassisch ein Team und eine Abteilung führen und fertig. Nein, heutzutage sind die Dinge wesentlich durchlässiger, je nach Anforderung. Das spielt insbesondere im KI-Zeitalter bei der digitalen Transformation eine extreme Rolle, dass sie verschiedene parallele Strukturen und Organisationsformen haben, wo sie als Führungskraft dementsprechend auch unterschiedliche Rollen und Funktionen einnehmen.
Wie wichtig sind da eigentlich auch so Titel als Statussymbole? Das ist für junge Menschen ja auch immer so ein Thema. Also in Österreich zum Beispiel gibt es eine etwas andere Kultur. Da schreibt man sich, ich glaube, so eine halbe Seite ja quasi auf die Tür außen an den Titeln, die man so gesammelt hat, wie bedeutend die auch immer sein mögen. In Deutschland ist das ja so ein Mittelding. Wie bewerten Sie das? Das ist ja, ist das eigentlich wirklich noch wichtig? Sollten Leute da viel Zeit investieren in diese Titel und was man da alles sammeln kann?
Da gibt es eine interessante Bewegung, dass bei insbesondere, ich habe das bei einem Kunden erlebt, Namen nenne ich jetzt nicht, der hat die Titel abgeschafft, mehr oder weniger abgeschafft und hat sie jetzt wieder eingeführt. Warum? Damit einfach auch auf dem Arbeitsmarkt die Mitarbeitenden und die Führungskräfte eine Vergleichbarkeit bekommen. Ja, die Titel sind ja auch eine Orientierung. Also nicht nur, dass ich mich jetzt definiere, ich habe Macht über den Titel, der auf meiner Visitenkarte steht. Also diese Zeiten sind sicherlich in vielen Organisationen mittlerweile vorbei. Gleichzeitig brauchen sie bestimmte Führungskräftebeschreibungen wie Managing Director, Senior Vice President, Vice President, solche ganz klassischen Titel, die es halt in großen Unternehmungen und Konzernen gibt, damit sie sich verorten können im Arbeitsmarkt auch. Und das war auch der wesentliche Grund, warum jetzt beispielsweise in diesem einem Unternehmen die Mitarbeitenden und Führungskräfte gesagt haben, wir möchten wieder ganz gerne Titel haben. Nicht so sehr, damit wir hier plötzlich wieder eine traditionelle Hierarchie haben, vielmehr, dass wir quasi nach außen auch eine Vergleichbarkeit bekommen. Ansonsten weiß ja keiner, was macht der eigentlich, was hat er schon für Qualifikationen, weil mit den verschiedenen Titeln und Hierarchiestufen auch vielleicht bestimmte Kompetenzprofile, was das Thema Führung anbetrifft, einhergehen sollten.
Vielleicht ganz kurz zu Ihrer Historie, weil die vielleicht im Detail nicht alle so kennen. Nach Ihrer Karriere als Sportler, die ja nun wahnsinnig erfolgreich war, gab es so einen Moment, wo Ihnen klar war, das mache ich jetzt und da will ich in meiner, ja, ich sag mal, zweiten Karriere hin?
Also einen spezifischen Moment kann ich mich jetzt nicht erinnern. Es gab aber eine wesentliche Grundsatzentscheidung für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte unternehmerisch aktiv sein, ich möchte selbstständig sein, ich möchte Dinge voranbringen, gestalten, neue Dinge entwickeln. und hatte dann auch Reize, ja, von außen in den 90er Jahren, schon lange her, eben auf die Unternehmensseite zu wechseln. Und zwar wirklich auch Reize, sowohl was das Thema Gestaltungsmöglichkeiten als auch was das Thema finanziell anbetrifft. Und habe das dann für mich entschieden, nein, für mich ist das Thema Selbstständigkeit, für mich das Thema unternehmerisch aktiv zu sein, wirklich extrem wichtig von meiner Motivationsstruktur. Und hab dann, bin da bei meinem Unternehmen geblieben, habe dann beispielsweise mein aktuelles Unternehmen genau in der Dotcom-Krise vor fast mittlerweile auch schon wieder 25 Jahren gegründet. Also ich habe wirklich zu einem ziemlich schlechten Zeitpunkt ein Unternehmen gegründet, nur hatte ganz klare Idee, was ich da machen möchte. Das hat dann auch funktioniert, trotz den schwierigen Umfeldbedingungen, weil ich eben eine ganz klare Idee hatte und mich dafür auch extrem engagiert habe. So, und deswegen, das war für mich immer ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch geschult durch meine sportliche Herkunft, wo man sich ja eben auch permanent durchboxen darf. Also da wird einem ja nichts geschenkt. Jedes Rennen fängt wieder bei Null an. Ob man da Olympiasieger ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Immer wieder aufs Neue. Und bis heute ist das so. Mittlerweile bin ich über 60. Das darf man nicht vergessen. Als Jahrgang 1964 und auch heute, ja, bin ich nach wie vor unternehmerisch aktiv, setze mich mit neuen Themen auseinander. Finde das ganz fantastisch, dass ich über meine Tätigkeit als Honorarprofessor an der Goethe-Uni und die ganzen Lehraufträge, die ich habe, extrem viel mit den immer wieder nachrückenden Generationen zu tun habe. Da habe ich ja auch mittlerweile zwei Generationen erleben dürfen. Also das ist extrem ergiebig und hält mich fit.
Fit ist ein tolles Stichwort. Sie haben Ihr Alter gerade erwähnt. Das ist im Podcast für die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so leicht zu erkennen wie für mich, weil wir uns sehen. Sie sehen jetzt ja noch nicht aus wie 60. Sie sind topfit. Ich habe mal in einem Post von Ihnen auch gelesen, geht mir weg mit diesen Fitness-Trackern. Also Sport mache ich mal zumindest ohne diese Tools. Also wie halten Sie sich fit und wie bedeutsam ist das auch für eine Karriere als Manager jenseits der 50 oder 60?
Extrem wichtig. Also Körper und Geist sollten, Körper und Kopf sollten wirklich eine Einheit bilden und müssen genauso gepflegt werden, permanent. Das gilt für 20, genauso wie mit 60. Und deswegen so mäßig, aber regelmäßig ist mein Motto, was jetzt zum Beispiel die körperliche Fit-Erhaltung anbetrifft, also auch vielfältige Dinge zu machen. Was für die Ausdauer, ich Mountainbiken viel, Fitnessstudio, damit die Knochen so einigermaßen fit bleiben, aber auch Sportarten wie Wakeboarden, Katamaran fahren im Urlaub, also all solche Geschichten, die Vielfalt macht das dann wirklich aus. Und wie gesagt, ich versuche dann auch auf meinen Körper zu hören, in mich hineinzuspüren und mich jetzt nicht durch irgendwelche digitalen Helferli unter Druck setzen zu lassen. Und das ist extrem wichtig, dass man ein Gefühl dafür bekommt, und das gilt nicht nur für den eigenen Körper, was einem gut tut, wo man sich engagiert, wo man etwas bewegen kann. Und deswegen, das versuche ich dann auch zu vermitteln nach außen hin, dass uns die digitale Transformation, die Digitalisierung extrem viel Vorteile bringt. Und gerade im KI-Zeitalter, dieses Thema Mensch und Maschine werden Kollegen, extrem wichtig, dass wir als Menschen nach wie vor die Gestaltungshoheit haben und uns da nicht das Ganze abnehmen lassen.
Ich hatte vorher in meinem anderen Podcast bei Mittelstand Reloaded Irene Kulubi zu Gast, die sagte auch und zitierte auch Studien, wie Weiterbildungsmaßnahmen sozusagen im Hinblick auf das Alter in sehr, sehr vielen Unternehmen verteilt werden und sah da eine enorme Diskrepanz, nämlich dass sehr viel Junge die abbekommen sozusagen, die Ressourcen, die nun mal da sind. Teilen Sie diese Erfahrung? Erste Frage und Teil, zweite Frage, wenn ja, wie schlimm ist das?
Also letztlich ist es so, dass mittlerweile so ist, dass ich viele Kundenmandate haben, wo gerade gefragt wird, wie können wir das Erfahrungswissen nutzen? Wie können wir das Wissen, was in der älteren Generation drinsteckt, nutzen? Weil wiederum eine Zahl, es gehen in den nächsten Jahren 13 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Ruhestand, nämlich die Babyboomer. Aber es kommen nur 8 Millionen parallel gleichzeitig nach. Also da wird auch Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung nicht wesentlich etwas dran ändern können. Das heißt, wir haben die Anforderung, das, was die ältere Generation an Erfahrungswissen hat, beispielsweise im Wissensmanagement, an die junge Generation weiterzugeben. Da kann KI fantastische Dinge leisten, wie ich jetzt schon in operativen Projekten feststellen darf. Und deswegen ist das extrem wichtig, dass das Hand in Hand geht und nicht getrennt wird. Und da gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel, was wir auch schon gemacht haben, Reverse Mentoring zu betreiben, Richtung ältere Generation, also die jüngere Generation, macht Mentoring in die ältere Generation, weil das ist extrem wichtig. Und ich sehe das auch an meinen jüngeren Generationen, mit denen ich ja permanent zu tun habe, nicht nur an der Universität, dass die auch gerne weil von den Älteren was mitbekommen. Ist nicht so, dass da so eine Wand ist, ganz im Gegenteil. Also die wollen schon wissen, okay, wir sind vielleicht schneller, wir jüngere Generation, aber die ältere Generation kennt halt die Abkürzung.
Reverse Mentoring, beziehungsweise auch Mentoring insgesamt ist ein super Stichpunkt, bevor ich auf die KI gleich sofort wieder komme. Aber die Nachfrage dazu, weil sehr viele dieser Systeme zeigen Studien ja funktionieren nur bedingt. Ganz oft auch, weil die Jüngeren und zwischen Jüngeren und Älteren, oder sagen wir mal, die Firmen haben vielleicht auch nicht gut geschult, die Rollen sind nicht klar verteilt, es fehlt manchmal an Vertrauen. Wann funktioniert Mentoring? Was sollte auch an der Ältere in der Regel ja Mentor von seiner Seite aus mitbringen? Was darf der die Jüngere eventuell auch einfordern? Zum Beispiel nehme ich bei Projekten mit, nehme ich in Meetings mit, ich weiß nicht, sind es solche Dinge?
Meine Erfahrung ist, dass zu schnell operativ gegangen wird. Also sprich, erstmal geht es ja darum, die Bereitschaft zu schaffen, überhaupt mal sich darauf einzulassen. Ich hatte das bei einem Maschinenbauer, der hat das auch gemacht, gut gemeint ist aber nicht gut gemacht. Und dann wurden wir gebeten zu sagen, also irgendwie knarzt hier mit diesem Mentoring-Konzept und mit der generationsübergreifenden Wissensmanagement, darum ging es nämlich. Und da wurde gar nicht sich um die Bereitschaft gekümmert, sich um mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen war erstmal ein, zwei Schritte zurück machen, zu gucken, wo stehen unsere Leute, welchen Nutzen haben die, das ist nicht immer gleich offensichtlich, welchen Nutzen haben sie individuell, sich da Zeit zu investieren. Und dann so langsam wurde klar, okay, das bringt uns gegenseitig unwahrscheinlichen Fortschritt, nicht nur dem Unternehmen, sondern mir selbst. Und dann gibt es die berühmten Change Champions und Change Agents. Das sind so zwei Fachbegriffe aus meinem Handwerk. Einmal die Champions, das sind diejenigen, die das vormachen und die wirklich zeigen, wie es geht, sowohl in der älteren als auch in der jüngeren Generation, um bei diesem Thema zu bleiben. Und die Agents sind die Meinungsführer, die dann wirklich in der Organisation diese Botschaft weitertragen. Das sind meistens nicht die Unternehmensleitungen, die müssen das von Natur aus machen, das erwartet man von denen auch. Das sind dann normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann wirklich sagen, ey, komm, lass uns mal darauf einlassen. Das könnte ja eine ganz gute Sache sein. Also das ist extrem wichtig, dass man diese zwei Gruppen aktiviert, im Unternehmen, sodass dann alle anderen, die etwas zögerlich sind, dann auch hinterherkommen.
Sie haben eben KI und Arbeitsmarkt gedanklich ein bisschen verknüpft. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Chef von Signal Iduna, der großen Versicherung hier, Ulrich Leitermann, bei mir hier um die Ecke in Dortmund. Man kennt es auch vom Stadion. Der sagte tatsächlich, wie Sie eben auch sagten, bei mir gehen die Hälfte der Beschäftigten bis 2030 in Rente. So, die andere Hälfte hat durchaus Bedenken, gerade übrigens in der Versicherungsbranche, dass KI Jobs, Tätigkeiten disruptiert, also sprich, die Berufe in Gefahr sind, die Tätigkeiten sozusagen. Er sagt jetzt aber nein, KI ist in der Situation des Arbeitsmarktes in Deutschland eigentlich die einzige Chance, dass wir produktiv bleiben. Gehen Sie da mit?
Das würde ich absolut unterschreiben. KI wird Jobs übernehmen, für die es keine Menschen mehr gibt, insbesondere bei uns in Deutschland. Also bleiben wir beim Thema Service, Kundenservice-Funktionen. Da kann KI extrem viel als KI-Agent übernehmen an Standardfunktionen, die auch rechtlich vollkommen unkritisch sind, die 24/7 auch da sind, die immer am Start sind für die Alltagsroutinen. Beispielsweise im Kundenservice, in der Versicherungsbranche, Finanzbranche, Telekommunikation, überall kann dort, wo es halt extrem viele Kundenkontakte gibt, KI viele, viele Dinge übernehmen. Und wir hatten auch schon so ein Projekt, wo die Mitarbeitenden Angst davor hatten, ersetzt zu werden. Und die Botschaft, die letztlich zum Nachdenken gebracht habe, war zu sagen, 90% eurer Tätigkeiten aktuell im Service sind Routinetätigkeiten. Und da könnt ihr gar nicht eure als Kundenservice-Mitarbeiter eure Power zeigen gegenüber dem Kunden. 10% sind die Tätigkeiten bei euch, die wirklich den Unterschied machen, wo ihr auch, Stichwort Next Best Offer, den Kunden weiterentwickeln könnt und gucken könnt, was braucht er in Zukunft. Das ist, wo ihr euch wirklich als Mensch einbringen könnt. Und das könnt ihr in Zukunft, wenn wir mit KI-Agenten zusammenarbeiten, wesentlich stärker fokussieren. Ja, ihr könnt wesentlich stärker auf die Dinge euch konzentrieren, die euch Spaß machen, die den Unterschied machen Richtung Kunde und die Alltags- und die Standard, die 0815 Aufgaben, die kann man auch an der künstlichen Intelligenz übertragen mit dementsprechenden, ganz wichtiger Punkt, Lernprozessen. Es wird häufig gesagt, die KI ist die eierlegende Wollmilchsau. Erstens, das ist sie nicht. Zweitens ist sie auch menschengemacht, darf man nicht vergessen. Und wie jede Maschine hat sie am Anfang auch ein paar Macken, braucht einen Lernprozess. Und dieser Lernprozess, den gilt es zu gestalten und nicht den Umkehrschluss zu machen. Oh, jetzt hat hier was nicht funktioniert und hier ist ein Bias in der KI, hier ist ein Mängel, da werden Fehler produziert. Das wäre ja eine extreme Überraschung, wenn das nicht so wäre. Sondern gerade diese Themen sind ja der gemeinsame Lernprozess und nicht dann den falschen Umkehrschluss zu machen. Ach, am Anfang funktioniert das nicht. Das habe ich ja schon gleich gewusst, also lasse ich das Ganze sein. Das wäre
Das
genau die falsche Reaktion.
Gefühl habe ich tatsächlich aber im Moment im Business, vielleicht auch im kleineren und mittleren Mittelstand schon eher. Diese Gartner-Kurve, die oft zitierte, also der Hype war ganz groß, als ChatGPT kam und jetzt flacht es auf mittlerem Niveau etwas ab. Da muss man, also ich finde, man muss unterscheiden, was ist jetzt B2C, also was nimmt der Einzelne an Möglichkeiten wahr, wie ChatGPT, Gemini und Co. ihr oder ihm helfen. Ich glaube, das ist heute nicht unser Thema direkt, sondern tatsächlich auch die Unternehmen. Und sehen Sie es auch so, dass im Moment ein bisschen Ernüchterung bei einigen ist, die sagen, naja, bei meinen Mails und so weiter helfen mir die Tools jetzt noch nicht so dramatisch und ich warte erstmal ab und kümmere mich nur halbgar um KI. Also ich höre das zumindest ab und zu. Was sagen Sie, wenn Sie das hören?
Die kurzfristigen Wirkungen einer Technologie werden meistens überschätzt, führt zu einem Hype. Und die langfristigen Wirkungen einer neuen Technologie werden meistens unterschätzt. Und das gilt bei KI umso mehr, weil KI ist ja kein neues IT-System. KI entwickelt sich ja durch die Interaktion mit uns Menschen permanent weiter. Ohne die Interaktion und den Lernprozess kann KI ja nicht besser werden und das Potenzial entfalten. Das vergessen die meisten Menschen. Es ist kein IT-System, was mal implementiert wird und dann gibt es neue Releases etc. und Sicherheitsupdates. Nein, das ist ein interaktives System, was dadurch besser wird, was wir Menschen mit diesem System machen. So, und deswegen ist es extrem wichtig, dass man am Ball bleibt. Und die Ernüchterung kommt dadurch, dass eben bislang viele Dinge Co-Pilotenfunktionen sind, die aber noch nicht wirklich in die Geschäftsprozesse hineingehen, geschweige denn neue Geschäftsmodelle aufbauen. So, und jetzt kommt die nächste Evolutionsstufe und die ist wesentlich schwieriger zu erreichen, nämlich Geschäftsprozesse wie im Kundenservice neu aufzusetzen oder beispielsweise im Recruiting. Damit beschäftige ich mich auch sehr intensiv. Im Recruiting kann KI extrem viel leisten im Rahmen eben der neuen EU-KI-Verordnung logischerweise, also im vorhandenen rechtlichen Rahmen versteht sich. Nur da gibt es extreme Möglichkeiten, die Erfahrung der Bewerberinnen und Bewerber wesentlich zu steigern. So, und das ist aber wesentlich komplexer. Das fällt nicht vom Himmel. Da muss man sich mehr Gas geben. Vielleicht ein Vergleich mit meinem Schwimmen, meinem Sport von früher. Also, das erinnert mich ein bisschen so, dass wir in den letzten knapp 2 Jahren den Startsprung gemacht haben. Super, und jetzt geht's los. Wir sind ins Wasser gesprungen. Jetzt stellen wir plötzlich fest, ja, in diesem Wasser gibt es Strömungen, Untiefen. Und es ist doch nicht so leicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Da fällt der Erfolg mit KI nicht vom Himmel. Und deswegen ist es wichtig, und das wäre auch mein Appell an dieser Stelle, da nicht vom Gas zu gehen. Ich hatte jüngst so ein Thema, ja, und jetzt müssen wir erstmal abwarten. Das ist ja alles ganz schön und das können die Leute auch nutzen. Wir haben ein Regelwerk gemacht. Nur letztlich ist das eine Unterstützungsfunktion, Texte zu kürzen, Informationen zu verdichten, alles ganz schön. Die Grundgeschäftsprozesse anzupacken und dort einen Fortschritt zu machen, das ist das Spannende und das kann KI leisten und das braucht Arbeit. Das fällt nicht vom Himmel.
Sie haben eben ja schon die KI-Agents ganz kurz erwähnt in der vorigen Antwort. Ich habe darüber jetzt echt viel gehört und gelesen in TED Talks und insgeheim darf ich ja schon das Buch von Yuval Noah Harari lesen, hier Homo Deus, der große Vordenker, dessen neues Buch da Mitte September rauskommt, wo auch diese Agents eine Riesenrolle spielen. Er rollt sozusagen die Art, wie wir kommunizieren, seit Menschengedenken auf und kulminiert jetzt eben in dieser KI-Logik. Ich frage mal so, weil wir am Anfang ja auch bei Leistung waren versus auch, ich sag mal so doof, Faulheit. Als Sportler wissen Sie, wie hart Training ist, als Schwimmer ganz besonders. Ich glaube, wahrscheinlich eine der anstrengendsten Sportarten, wo man was erreichen will. Diese KI-Agents nehmen uns ja bald womöglich alles ab. Also Finanzberatung, die Organisation von Geburtstagen, Packen für einen Urlaub, überhaupt Reise, keine Ahnung. Also jeder Lebensbereich wird durch einen persönlichen KI-Agent wahrscheinlich ja stark erleichtert. Sehen Sie darin auch Gefahren? Ich sag mal jetzt ganz platt, dass diese Gesellschaft auch ein Stück weit immer fauler wird?
Die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum? Erstens ist es wichtig, dass wir weiter die Entscheidungshoheit haben. Ja? Also jeder für sich kann das entscheiden und nicht die Entscheidungshoheit über unser Leben komplett abgeben. Das gilt übrigens auch schon in den letzten Jahren, dass wir entscheiden können, beispielsweise jetzt bei mir mit dem Fitness-Tracker, dass ich für mich entschieden habe, ich höre weiter auf meinen Körper, ich lasse mich dann auch untersuchen, aber ich möchte mein Gefühl behalten und auch meinem Gefühl vertrauen und in mich hineinspüren. Das ist meine Entscheidung. Ganz anders machen. Ja. Und das gilt auch im Unternehmenskontext. Also ich habe ja ein Buch herausgegeben, KI-Arbeitsrevolution der, also KI-Revolution der Arbeitswelt. Und da werden die Potenziale deutlich, als auch die Risiken werden da ganz klar benannt. Und es liegt an uns Menschen, ob wir die Chancen nutzen und gleichzeitig die Risiken beherrschen und nicht abwarten und schwarz-weiß denken ist wirklich komplett fehl am Platze. Ja, also das ist extrem wichtig, dass wir sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der Organisationsebene gucken, wo gibt es Anwendungen, die uns wirklich etwas nutzen, was wir Menschen nicht schaffen können, ja, nicht leisten können. Ich gebe mal, ich sag mal das Thema Medizin. Da gibt es extrem viel Potenzial. Ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir als, sagen wir mal, beim Medizin, als Arzt dementsprechend nach wie vor die letzte Entscheidung treffen und auch uns gegen die KI entscheiden können, deren Empfehlungen im Einzelfall und beim nächsten Mal wieder anders. Das ist extrem wichtig. Ja, das sind alles KI-Agent bedeutet, das ist jemand, der uns unterstützt, der viele Dinge vorbereitet, viele Standardaufgaben einem abnimmt, sodass wir uns auf die wesentlichen menschenbezogenen Tätigkeiten konzentrieren können. Vielleicht noch ein Thema, weil ich bin ja Sprachwissenschaftler und KI wird noch jahrelang brauchen, um viele Dinge, die wir Menschen mit unseren Zwischentönen adressieren, an andere Menschen verstehen kann. Also Ironie und Sarkasmus. Ja, ich habe das selber schon mit den Programmen und den Systemen, die es zurzeit gibt, getestet und da sind die noch Lichtjahre hinterher. Ja, es gibt ja in der Sprache die inhaltliche Ebene und die Bedeutungsebene. Und da können Sie lustige Erfahrungen machen, wenn Sie KI dort simpelst aufs Glatteis führen, wo schon ein kleines Kind die Botschaft in einem Ausdruck versteht, wenn es mit ihren Eltern redet, was hinter einem Ja beispielsweise stecken kann. Ein Ja kann auch wirklich ein, ich sag mal, Missgunst ausdrücken. Ja, meinst du das wirklich? Ja, ja, das. Okay, ja, das ist zum Beispiel so ein Hinnehmen einer Aktion. Das versteht KI alles nicht, ja, weil KI eben diese Zwischentöne, die wir Menschen sehr gut sind, zu verstehen, wo es ja auch extreme kulturelle Unterschiede beispielsweise gibt von einzelnen Ländern, wird KI noch Lichtjahre hinterher sein. Und deshalb ist es beispielsweise so, dass Menschen auch in Zukunft viel kreativer sein werden als KI und das habe ich mittlerweile auch gelernt. Da können Menschen auch die KI so sehr aufs Glatteis führen, dass die KI dann wirklich menschengemacht wiederum negative Auswirkungen hat. Da nennt man als kleinen Fachbegriff Indirect Prompt Injections, also dass sie über falsche Feedbacks, über falsche Eingaben und Aufgaben der KI eben, ich sag mal kurz gesagt, Mist beibringen. Ja? Weil KI kann ja kein falsch und gut und richtig. Das sind ja alles Begriffe, die KI nicht hat. Genauso kann KI nicht transparent machen, wie bestimmte Ergebnisse produziert werden, weil sie weiß es ja nicht.
Michael Groß, vielen Dank und ja, Ihnen noch viel Erfolg im Business und mit den Studierenden, sag ich mal. Dankeschön.
Schönes Gespräch und an alle da draußen. Ich hoffe, das war inspirierend. Und ansonsten, man findet mich ja leicht.
Das war der Moment, der Podcast über das Ergreifen von Chancen und Lust auf Veränderung. Ich würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleiben Sie gesund und erfolgreich.